Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Power Brains. Mein Name ist Daniel Herzog und das ist der Podcast für mentale Stärke, körperliche Höchstleistung und echte Geschichten aus dem Leben von Menschen, die an ihre Grenzen gehen und manchmal auch darüber hinaus. Wie läuft das Ganze ab? Wir starten natürlich wie immer mit unserem Warm-up, lernen unseren Gast erstmal ein bisschen genauer kennen und dann geht's rein ins Workout. Das besteht wie immer aus 4 Quiz-Elementen, Start, Halbzeit, Zielgerade und der Community-Frage pro richtige Antwort gibt's 6 Punkte, außer bei der Halbzeit. Da gibt es dann sogar einen mehr, nämlich 7 Punkte. Einmalig darf auch ein Telefonjoker um Rat gefragt werden, außer bei der Community-Frage. Am Ende gibt es das Cooldown. Wir schauen, wie viele Punkte sind es geworden, wie hoch fällt der Powerbar-Gutschein aus und wie viel kommt rein in den Powerbar-Spendentopf. Unser heutiger Gast weiß ganz genau, was es bedeutet, Ausdauer und einen eisernen Willen zu haben. Sie ist nämlich eine der besten Trail- und Ultraläuferinnen auf diesem Planeten. Sie gewinnt Rennen über 42 Kilometer, 100 oder 125, ist völlig wurscht. Außerdem ist sie die schnellste Frau, die jemals den Karwendel-Höhenweg gelaufen ist. Nebenbei studiert sie Architektur in Innsbruck und hat ihren eigenen Podcast. Diese Frau ist eine echte Gipfelstürmerin und ich freue mich sehr, 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 dass sie heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen bei Power Brains, Ida Sophie Hegemann.
Ja, hallo und dankeschön. Jetzt fühle ich mich geschmeichelt.
Ja, ich finde das verrückt, ne? Wenn man das dann so hört, was man alles irgendwie erreicht hat schon und was man alles so macht. Denkst du eigentlich bewusst manchmal drüber nach, was du alles so machst?
Eigentlich mache ich ja nur das, was mir am meisten Freude macht und das ist das Laufen möglichst lang durch die Berge und das mache ich super gern. Aber ja, ich habe mich ein bisschen geschmeichelt gefühlt.
das ist schön. Aber du läufst nicht nur, du machst zum Beispiel auch einen Podcast mit Kimi Schreiber zusammen, ebenfalls eine Trailrunnerin, Höhenmeter pro Kilometer heißt der. Und jetzt weiß ich oder habe das zumindest mal gesehen, dass du bei den Podcast-Aufnahmen immer stehst. So, ist es okay für dich, wenn wir sitzen? Wir können auch aufstehen, wenn du magst.
Nein, es passt gut. Es liegt eher daran, dass ich das an der einen Stelle in der Wohnung das Licht am besten ist. Ich habe nicht so ein professionelles Setup, wie das hier ist, wo ja. Man gut ausgeleuchtet ist. Deswegen stehe ich da manchmal so halb vorm Fenster. Aber nein, sitzen passt für mich ganz
okay.
Gut.
Okay, ja, das muss man sagen. Hier bei Podstars ist es schon sehr schön. Uns geht's hier ganz gut. Wir werden hier sehr verwöhnt. Du machst ziemlich verrückte Sachen. Ja, und es gibt eine Geschichte über dich, die ist eigentlich viel zu skurril, um wahr zu sein. Beim Istria 100, vergangenes Jahr in Kroatien. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte selber erzählen möchtest.
Nee, ich höre dir ganz zu,
okay,
aber
Genau, also als ich das gelesen habe, war ich so, okay, das ist irre. Also, Istria 100, vergangenes Jahr in Kroatien. Dein erstes Rennen über 100 Meilen, ne? Mhm. Das stimmt. So, hast du den 2. Platz bei den Frauen belegt, 7. Platz in der Gesamtwertung. Mhm. So, und jetzt kommt's. Und das, obwohl du in der ersten Hälfte des Rennens von einem Hund in die Ferse gebissen wurdest und nachts beim Downhill auch noch gestürzt bist, dir 2 Knochen in der Mittelhand gebrochen hast.
Ja.
Was, das stimmt erstmal, ne? Das ist alles richtig.
Ja, das stimmt. Und ich muss auch sagen, ich hatte noch eine vor 5 Wochen gebrochene Rippe.
Also, ne?
Das war schon.
Was sagt diese Geschichte über Ida Sophie Hegemann aus?
Ja, ich weiß nicht. Wenn ich das so höre, dann klingt das wirklich wild. Aber in dem Rennen, also es war mein erstes World Series Rennen letztes Jahr und auch mein erstes über die 100-Meilen-Distanz. Ja. Und ich wollte so gerne trotzdem starten. Und in dem Rennen, also der Hundebiss, ich habe
das denn
sofort
passiert?
Verdrängt. Ja, das war so ein Stück zwischen einem Ort und dem ersten Anstieg. Mhm. Und da waren einfach nur Wiesen und sehr hohes Gras.
Okay.
Und so ein durchgetrampelter Pfad, den wir halt hochgelaufen sind. Und die Männer, die vor mir waren, sind alle mit Stöcken gelaufen. Also die nehmen wir manchmal her, um einfach Kräfte zu sparen in langen Uphills. Und ich bin aber ohne gelaufen. Und auf einmal kam aus dem Nichts ein Hund angeschossen und ja, hat mich in die Ferse gebissen, hat nicht von mir abgelassen. Ich habe geschrien, bis ein Läufer hinter mir mit Stöcken zur Hilfe kam.
Also er hat den dann in die Flucht geschlagen sozusagen mit den Stöcken.
Ja. Ja. Aber ich muss auch sagen, in dem Moment habe ich gar nicht so über die Tragweite nachgedacht. Ich stand natürlich unter Schock, aber hatte auch das Adrenalin, das Rennadrenalin. Habe nur geschaut, ob es nicht zu sehr blutet und bin weitergelaufen. Das hatte dann schon noch einen ziemlich langen Rattenschwanz. Ich musste dann eben noch geimpft werden danach, weil eben
Tollwut
da die Gefahr ist, ganz genau. Und das war alles gar nicht so cool. Aber in dem Moment selber habe ich nur gedacht, naja, die Achillessehne wird nicht durch sein, das passt schon.
Ich kann irgendwie noch laufen, das funktioniert noch. Also ich glaube, so unsere Zuhörenden haben jetzt so einen leichten Eindruck bekommen, mit wem wir es hier heute zu tun haben. Mehr davon gibt es jetzt im Warm-up.
Warm-up.
Ja, liebe Ida, also du bist hart gesotten, das haben wir gerade schon gelernt. Wenn du früher mit deiner Familie wandern warst, dann hat deine Mama immer gesagt, du bist so schnell wie die Gämse und keiner möchte mit dir laufen.
Ja, das stimmt.
Wie hat sich das aufs Familienklima ausgewirkt?
Ich glaube, wir haben wirklich bei jeder Wanderung ein bisschen gestritten. Also das ist echt schrecklich, weil ich liebe meine Familie und wir haben alle ein super inniges Verhältnis. Aber bei jeder Wanderung gab es deswegen Streitereien, weil ich den Eindruck hatte, ich wandere sehr langsam, aber wir sind trotzdem irgendwie langsam. Und bin halt immer vorgelaufen in ihren Augen.
Ja.
Da war ich, glaube ich, auch ziemlich patzig. Also heute wäre das anders.
Also ich habe so einen kleinen Hund und wenn ich mit dem wandern gehe, dann ist es so, also der läuft definitiv die doppelte Strecke, ne? Weil der läuft dann immer vor, dann wieder zurück, dann wieder vor. War das bei dir so ähnlich? Also das ist immer vor, wieder zurück?
Ja, obwohl das Vor und Zurück dann irgendwann auch nicht mehr so gern gemacht wird. Das habe ich auch beim Laufen früher öfter gemacht, wenn ich mit meinen Brüdern oder meinem Papa am Anfang laufen war. Wenn ich dann gesagt habe, ja, dann laufe ich halt vor und komme zurück, ja. Das fanden sie noch blöder.
Ja. Also, weil sie sich dann noch schlechter fühlen, ne?
Ja. Genau. Ja, ich kann es schon verstehen.
Du hast Brüder schon angesprochen, du bist die älteste von 5 Geschwistern. Wie ist es, mit so vielen Geschwistern aufzuwachsen?
Ja, total schön. Also ich liebe meine Geschwister und auch wenn ich ja früher oft gedacht habe, ich wäre auch gerne mal einen Tag alleine, für einen Tag Einzelkind, liebe ich das sehr. Man bekommt einfach unheimlich viele Werte mit und wir haben alle ein sehr inniges Verhältnis. Ich bin froh, meine Geschwister zu haben und wünsche mir auch mal so eine große Familie.
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schön. Also dein Talent ist offensichtlich so das schnelle Laufen. Was können deine Geschwister gut?
Also alle in meiner Familie haben unheimliches Balltalent. Ich bin die Einzige, die wirklich gar nichts davon abbekommen hat, was sehr schade ist. Die können alle gut Basketball spielen, Fußball spielen, Tennis spielen. Also, aber die sind auch alle ziemlich gute Läufer. Ich sage denen das immer nicht so, weil ich möchte schon, dass sie denken, dass ich besonders gut laufe.
Dass du die Beste bist, ja, klar.
Aber die sind alle sehr talentiert, das muss ich zugeben.
Okay, also Familie Hegemann läuft da. Ihr müsst eigentlich mal so eine große Staffel machen.
Haben wir schon.
Habt ihr schon?
Wir haben letztes Jahr eine 4x25 Kilometer Familienstaffel gemacht, meine Brüder und ich. Und meine kleine Schwester, die ist erst 11, die ist immer mal eine Runde mitgelaufen. Das ging über den Stadtwall, wo ich eigentlich ursprünglich zum Laufen gekommen bin, bei uns in der Heimatstadt in Duderstadt. Das sind so 3,3 Kilometer Runden. Und da mussten alle 4 Läufer hintereinander 25 Kilometer laufen, sodass man 100 zusammen hat. Aha. Und die haben wir letztes Jahr gemacht und auch gewonnen. Und
Natürlich habt ihr sie gewonnen, das ist ja völlig klar.
Sie wollten das dieses Jahr unbedingt wieder machen, aber da konnte ich dieses Mal nicht mit einem Rennen. Das haben sie mir auch ein bisschen übel genommen.
Ja. Würden die auch ohne dich gewinnen?
Ich glaube schon, aber sie haben natürlich, ja, sie wollten dann nicht antreten, aber ich glaube schon. Also, ja. Also doch, sie waren schon alle sehr gut.
Fitte Familie auf jeden Fall. Ich habe gelesen, mit 15 Jahren hast du die Chance bekommen, nach Hannover zu gehen, ins Internat, Olympiastützpunkt. Das war aber eine andere Disziplin, es war nämlich Bahn- und Straßenrennen. Erzähl mal so ein bisschen von der Zeit.
Ja, ich bin eben über den Schulsport zum Laufen gekommen, über diese Wallrunde und über die 800 Meter. Wir konnten das manchmal am Ende der Sportstunde machen, um uns noch eine 1 eintragen zu lassen. Mhm. Und ich, wie gesagt, kein Ballgefühl, konnte überhaupt nicht werfen. Ich war im Turnen wirklich grandios schlecht. Das waren viele Dinge, die mir nicht gelegen haben. Ich habe diese kleinen Einsen gebraucht, um eine gute Note zu bekommen. Und hatte da unheimlich viel Spaß und habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich da mit den Jungs mithalten kann, wenn ich schneller laufen kann. Und mein Sportlehrer hat dann gesagt, du musst mal bei so einem Stadtlauf mitlaufen. Und dann bin ich einen 5-Kilometer-Lauf, das waren damals, glaube ich, in Thüringen die Landesmeisterschaften, mitgelaufen. Und bin da auch gleich unter 20 gelaufen und war zweite Frau oder so.
Das ist schnell übrigens für alle, die zuhören und nicht wissen, das ist alles sehr schnell.
Aber ich habe eine Gehpause gemacht zwischendrin, kann ich sagen.
Dann ist es noch schneller im Übrigen.
Weil ich gar keine Ahnung hatte von Laufen. Ich bin da auch nicht laufen gegangen in meiner Freizeit. Ich habe unheimlich viel Tennis gespielt, viel Ballett getanzt, sowas gemacht. Und ja, da war mein Ehrgeiz geweckt und dann ging das recht schnell. Ich bin dann halt schnell besser geworden, bin schnell Bestzeiten gelaufen, in den deutschen Jahresendbestenlisten damals weit vorn gewesen und hatte dann eben die Möglichkeit, ins Internat zu gehen. Ja, es war für mich dann am Ende gar nicht so die beste Entscheidung, in das Internat zu gehen, weil da hat das Ganze dann so ein bisschen, meine Liebe zum Laufen ist so ein bisschen auf die Probe gestellt worden. Ich hatte total viel Verletzungspech und auch gesundheitlich einfach viele Probleme, weil es für mich viel zu viel Training war, das Umfeld einfach nicht so perfekt gepasst hat. Ich kam so aus so einem super wohlbehüteten Zuhause und habe einfach vorher 5-mal die Woche Lauftraining gemacht und nicht 3-mal die Woche 2-mal trainiert. Aber für heute kann ich sagen, dass ich, glaube ich, unheimlich viel davon mitgenommen habe und viel auch darauf aufgebaut ist. Also es hat mir schon auf die Dauer was gebracht.
Mhm. Ja, ich habe gelesen, so gerade auch so der Leistungsdruck, ne, enorm gewesen, ne, super viel Disziplin etc. Und das war alles ja im Prinzip genau also ist zumindest mein Eindruck, ist genau das Gegenteil vom Trailrunning.
Ja.
Oder?
Ja, es stimmt. Es war einfach, man ist dann verletzt und man weiß, ich muss aber dieses Jahr die Kadernorm schaffen, sonst darf ich diesen Platz nicht weiter einnehmen, weil es war so, dass jede Sportart 10 Plätze hatte und Leichtathletik mit seinen unheimlich vielen Disziplinen hat sich diese 10 Plätze geteilt und es gab halt auch super gute Werfer oder Zehnkämpfer, die den Platz auch gebraucht hätten und da war dann einfach der Druck groß und dann schon wieder anfangen zu trainieren, obwohl man noch nicht wirklich ausgeheilt ist. Und das war dann nicht so ein gutes Hamsterrad. Das hat mir mental viel abverlangt. Und ja, heute kann ich sagen, dass ich dadurch meinen Körper unheimlich gut kennengelernt habe. Ich weiß heute sehr, sehr gut, was ich vertrage, was nicht, wo Stopp ist.
Da sprechen wir übrigens gleich noch drüber, ja.
Und bin auch mental daran gewachsen. Aber in dem Moment als so 16-, 17-jähriges Mädchen war das schon schwer. Und da auch nicht zu verstehen, wieso trotz all des Trainings sich das dann nicht auszahlt und das kann man später, wenn man zurückblickt, immer einfach leichter sagen.
Und du hast, das steht zumindest auf deiner Homepage, du sagst, du bist durch einen glücklichen Zufall dann zum Trailrunning gekommen. Was war das für ein glücklicher Zufall?
Ja, ich hatte dann eben mein Abi und damit war auch das mit dem Internat vorbei. Ich habe trotzdem noch dort im Olympiastützpunkt trainiert und habe dann eigentlich zum Spaß bei so einem Berglauf teilgenommen. Mhm. Das war auch wieder, ich glaube, in Thüringen. Mhm. Und das war eine Halbmarathondistanz mit 600 Höhenmetern. Also heute würde ich gar nicht mal mehr sagen, es ist ein Berglauf. Es war eher kleiner
Also für
Hügel.
Alle, die zuhören, ja, und nicht Ida-Sophie Hegemann sind. Das ist ein absoluter Berglauf, ja, und der ist auch anstrengend, dieser Berglauf.
Aber ich habe da auf jeden Fall overall gewonnen. Und danach wurde ich eingeladen, eine Guest-Etappe beim Transalpine Run zu laufen. Und da wusste ich erstmal selber nicht, was das ist. Bin nach Hause gegangen, habe es gegoogelt, habe bei YouTube so eine Dokumentation gefunden. Und es ist halt ein Rennen, wo man von Deutschland durch Österreich und die Schweiz bis nach Italien die Alpen überquert. Mhm. So ähnlich wie so Tour de France kann man sich das vorstellen, weil man hat immer einen Startort, einen Zielort. Es gibt Leader-Jerseys, also es ist einfach ein richtig cooler Renncharakter. Und dann habe ich gedacht, ja, das sieht cool aus, das probiere ich mal. Und dann war meine erste Etappe damals in St. Anton am Arlberg und es waren 27 Kilometer, was für mich damals die längste Distanz war, die ich je gelaufen bin. Und ich fand es so cool, ich hatte so viel Spaß und diese Faszination und Liebe zum Laufen ist so völlig neu entfacht. Also da habe ich gespürt, das, was ich so am Laufen liebe, was ich so gern gemacht habe als Kind, dieses um die Wette rennen, das Gefühl haben, man kann nicht mehr und man kann dann trotzdem noch weiterlaufen und trotzdem noch mal schneller. Und das habe ich da das erste Mal wieder gehabt und dann ging es ganz schnell, dass ich danach gefragt wurde von einem Sponsor, ob ich in deren Team will. Und dann war mein erstes Rennen 2017 bei der Zugspitze der Marathon. Und den habe ich auch gewonnen. Und dann ging es Schlag auf Schlag, dass ich dann in der World Series gelaufen bin, Sponsoren kamen. Es waren echt Zufälle, muss man sagen. Es waren glückliche Zufälle.
Ja, und logisch, wenn man das erste Rennen dann natürlich gleich gewinnt, dann macht es natürlich gleich nochmal mehr Spaß. Ja. Wie fühlst du dich so vorm Start? Bist du da angespannt oder?
Ich bin super nervös und das ist auch nie besser geworden. Das sagen immer alle, das wird besser, es wird nicht besser.
Okay. Wie geht's dir jetzt? Weil jetzt gehen wir an den Start. Bist du nicht nervös, oder?
Doch, sehr. Ja? Ich habe Angst, dass ich die erste Person bin, die hier 0 Punkte erzielt.
Nein, 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 das wird nicht passieren. Wir gehen jetzt an den Start.
Start.
So, wir fangen ganz easy an. Ja? Mhm. Ich gebe dir eine Behauptung, du musst sagen, ob die wahr oder falsch ist. Es geht um Performance und Training. Liegst du richtig, gibt 6 Punkte. Liegst du falsch, gibt's klar keinen Punkt. Und natürlich kannst du auch den Telefonjoker um Rat fragen, wenn du es nicht wissen solltest. Ich bin mir aber fast sicher, dass du die Frage beantworten wirst. Intervalltraining ist im Ultralauf nicht sinnvoll, weil es nicht dem Wettkampftempo entspricht. Ist diese Aussage wahr oder falsch?
Ich sage, sie ist falsch. Also ich mache Intervalltraining und ich glaube, es bringt mich weiter.
So, jetzt habe ich wenig Argumente, ja, hier eine der besten Ultraläuferinnen der Welt hier gegenüber sitzen zu haben, wenn die Intervalltraining macht. Was soll ich sagen? Ich logge das ein und wir gucken mal, ob das stimmt.
Boom! 6 Punkte.
Da kann ich schon mal durchatmen.
So, der Start ist schon mal sehr, sehr gut geglückt, ja. Wir haben uns gedacht, komm, wir fangen mal easy an. Ja. Ja? Also das heißt, du machst Intervalltraining, weil dir das was bringt?
Ja, also ich mache Schwellentraining. Mhm. Und auch, dass ich in meinen langen Dauerläufen so Wettkampftempo-Blöcke einbaue. Da laufe ich natürlich dann auch oft über ein Wettkampftempo, also eher ein Wettkampftempo von einem 30er oder so als jetzt von einem 100er. Aber es ist schon so, dass man wirklich auch im Flachen schnell laufen muss. Also auch bei einem 100-Kilometer-Rennen, wenn da mal so 10 flache Kilometer am Anfang oder am Ende sind, wenn man da nicht unterm Viererschnitt laufen kann, hat man halt wirklich verloren. Also
auch nochmal, für alle, die zuhören, unter einem Viererschnitt zu laufen, das ist irre. Ja, das ist wirklich völlig irre. So.
Ja, der bekannteste Trailrun, den wir eigentlich so haben, ist der UTMB, also der Ultra Trail du Mont Blanc. Das sind 100 Meilen um das Mont Blanc-Massiv. Und ich habe selbst immer gedacht, auch als ich mit Trailrunning angefangen habe und noch die kürzeren Distanzen gelaufen bin, naja, die werden da halt ein bisschen so rumjoggen, ein bisschen rumhiken und dann halt schnell runterlaufen. Ja. Aber da geht es ums Durchhalten. Und ich kann sagen, auch von meinem eigenen Start im letzten Jahr zum Beispiel, diese ersten 10 Kilometer, also wenn man die im Unter-Viererschnitt läuft, ist man sowas wie 30. Frau. Es ist wirklich, ja. Und dann kommen halt noch, es kommen halt einfach noch 160 weitere Kilometer und noch 10.000 Höhenmeter.
Aber was für einen Schnitt laufen die ganz vorne sind?
Ja, ich habe mal bei Strava geschaut und da war es so, dass die, an deren Zeiten ich mich in dem Jahr orientiert habe, die ist so ein 3,53er Schnitt gelaufen auf den ersten 10. Und die sind auch nicht ohne Höhenmeter. Also es hat schon immer mal so Rampen oder so 2-3% Steigung. Natürlich geht es auch genauso immer kleine Rampen runter, aber es ist trotzdem so als Start von einem Rennen, was 24 Stunden dauert, echt verdammt schnell.
Wow, ja, definitiv. Also das ist ja völlig irre. Naja, egal. Wie sieht dann dein Training aus? Also wie viele Kilometer, Höhenmeter machst du pro Woche?
Ja, ich kriege die Frage natürlich oft und es ist immer schwer zu sagen, so pauschal, weil es kommt total darauf an, wo ich bin zum Trainieren. Jetzt bin ich zum Beispiel gerade aus dem Pitztal hergekommen, wo ich im Moment Trainingslager mache und da sind die Trails super technisch. Also da braucht man für einen 15-Kilometer-Lauf, der nur über Geröll geht, einfach schon 2,5 Stunden. Und da laufe ich dann in der Woche natürlich weniger Kilometer und dafür viel mehr Höhenmeter und habe trotzdem wirklich viele Stunden Training, als wenn ich jetzt, wie hier heute Morgen in Hamburg, um die Alster laufe. Da sind 12 Kilometer super schnell gelaufen.
Was bist du da für einen Schnitt gelaufen? Einfach mal aus Interesse.
Heute Morgen, ich glaube, ein 4,26er.
Ja, das war also ein lockerer Dauerlauf für dich, ne?
Ja, nein, ich fand es total schön. Die Sonne war draußen, ich habe es super genossen. Ich finde Hamburg einfach schön. Also,
ja, Alsterrunde ist super, ja.
Ja, nein, das war wirklich cool. Aber deswegen kann man das schwer so pauschalisieren und es kommt immer darauf an, was mein nächstes Rennen ist. Jetzt zum Beispiel ist mein nächstes Rennen beim TDS, das ist ein sehr technisches Rennen in der UTMB-Woche. Das heißt, der Fokus ist schon auf den Höhenmetern und auf den technischen Uphills und Downhills gelegt. Und da mache ich zwar viele Stunden, aber komme auch mal nur auf 110 Kilometer, obwohl ich gefühlt die ganze Zeit gelaufen bin. Ja. Aber habe dann halt über 10.000 Höhenmeter dafür und die auch sehr technisch gewählt. Das ist wirklich unterschiedlich, aber ich versuche jede Woche 2 schnelle Einheiten zu machen, also Intervall- oder Schwellintervalleinheiten. Dann ist für mich auch immer dieser Tempo-Dauerlauf oder zumindest ein Fahrtleck gut, weil das einfach eine Trainingseinheit ist, wo ich weiß, die macht mich schnell. Es ist das, was ich am wenigsten mag, aber das, was mir am meisten was bringt. Ja. Und ja, dann versuche ich halt noch immer Krafttraining zu machen, weil ich einfach einen nicht so starken Rumpf und Rücken habe und das schon sehr, sehr wichtig ist, gerade bei den langen Distanzen.
Und alles, was du jetzt aufgezählt hast, ist ja schon sehr, sehr viel. Ne? Mhm. Also so, dann studierst du noch Architektur, das ist noch aktuell, oder?
Ja, aber es ist schon sehr in den Hintergrund gerückt. Ich habe natürlich ein bisschen Schwierigkeiten mit den Anwesenheiten und mir fehlen jetzt einfach nur noch 2, 3 Kurse und die muss ich wirklich vor Ort in Innsbruck machen. Deswegen, das ist jetzt schon sehr in den Hintergrund gerückt, muss ich zu meiner Verteidigung sagen.
Okay, aber das gibt es zumindest noch irgendwo, dieses Architekturstudium. Ja, so, dann machst du noch einen Podcast. Also wie durchgetaktet ist dein Alltag? Der muss ja wirklich super strukturiert sein.
Ja, schon. Also ich versuche meistens in der Früh gleich meine erste Einheit zu machen. Wenn ich dann 2 habe, dann zu frühstücken, mich kurz zu erholen, ein bisschen Mails oder Uni-Zeug zu machen, dann auf die 2. Einheit zu gehen. Es dauert schon immer viele Stunden. Mhm. Es braucht auch viel Vor- und Nachbereitung, was die Verpflegung angeht. Ich muss immer viel planen, wie viel Kohlenhydrate pro Stunde will ich aufnehmen, wo habe ich meine leere Flasche mit Getränkepulver schon vorbereitet, damit ich die nur an irgendeiner Wasserquelle auffüllen muss. Ja. Und das Vor- und Nachbereiten ist natürlich auch zeitintensiv, aber das ist bei anderen Sportarten ja, wenn nicht noch extremer.
Aber das machst du alles selber?
Ja.
Das ist irre. Ja. Also das heißt, trainierst du mit einem Trainer zusammen?
Ja, okay. Genau. Beim Trailrunning ist es nicht so, dass wir Trainer vor Ort haben, deswegen das wird alles ferngesteuert.
So macht das. Die Ida ist nämlich ferngesteuert, deshalb funktioniert das alles so gut.
Also mit Ferntrainingsplänen und die Daten aus der Uhr werden einfach hochgeladen und das funktioniert auch ganz gut. Ich habe natürlich ein Physio und mein ganzes Umfeld mir in Innsbruck geschaffen und dadurch, dass in Innsbruck viele Trailrunner sind, geht sich das auch oft aus, dass man da mal zusammen trainiert. Aber ich wohne schon ein bisschen abgelegen jetzt oben am Berg, sodass ich viele Einheiten einfach alleine machen muss und es macht mir aber auch einfach wirklich viel Spaß.
Jetzt habe ich schon ein paar Mal auch gesagt, so, ja, das ist sehr schnell und das sind viele Höhenmeter und so. Erklär mir nochmal, was machst du eigentlich genau? Also was bedeutet Ultraläuferin?
Also Ultra ist eigentlich leicht, das ist eigentlich alles, was länger als Marathondistanz ist. Trailrunning ist eigentlich einfach alles, was abseits von befestigten Wegen ist, also von Straße, Bahn. Man sagt auch Asphalt, aber es stimmt natürlich nicht ganz, weil wir auch in unseren Rennen immer Asphalt oder so Forstwege dabei haben. Aber es geht meistens schon darum, so viele Höhenmeter wie möglich hoch und runter zu laufen. Und ja, ich mag es halt für ziemlich lange zu laufen. Also meine Lieblingsstrecke sind echt um die 100 Kilometer.
Das ist irre. Also würdest du sagen, das kann prinzipiell jeder? Oder gibt es wirklich besondere körperliche Voraussetzungen, die man haben muss? Sonst würde es nicht funktionieren.
Ich glaube, mit Training kann das jeder. Also man muss halt vorher natürlich einiges an Kilometern machen. Und es ist auch immer empfehlenswert, schon Höhenmeter dafür am Berg zu trainieren oder an Treppen, wenn man nicht die Berge in der Nähe hat. Weil das sonst einfach total in die Waden und Oberschenkel geht. Und dann, das schafft man besser, wenn es nur 20 oder 30 Kilometer sind. Wenn man dann aber in den dritten, vierten Anstieg muss bei einem 100er und da dann die Waden und Oberschenkel zugehen, weil man es nicht gewöhnt ist, ja, das ist einfach schwierig.
Ja. Wir gehen da nachher noch intensiver drauf ein, weil da gibt es schon noch ein paar lustige Geschichten. Ich würde sagen, wir machen mal mit der Halbzeit erstmal weiter.
Halbzeit.
Die Halbzeit hat folgendes Thema: Sporternährung. Es ist eine Multiple-Choice-Frage, das heißt, du kriegst 4 Antwortmöglichkeiten. Liegst du richtig, gibt es jetzt 7 Punkte. Liegst du falsch, gibt es keinen Punkt. Mhm. Und es geht um Koffein. Ja. Meine Frage: Warum kann Koffein für UltraläuferInnen im Wettkampf hilfreich sein? A. Es reduziert die wahrgenommene Anstrengung und verbessert die Konzentration. B. Es senkt die Körpertemperatur. C. Es wirkt entwässernd und senkt das Körpergewicht. Oder D. Es ersetzt verlorene Elektrolyte.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es A ist.
Ist es langweilig mit dir.
Die wahrgenommene Anstrengung und verbessert die Konzentration.
Weil die anderen du alle ausschließen kannst?
Ja, also ich bin mir einfach sehr sicher. Ich habe das Gefühl, dass Koffein ja immer so ein bisschen nicht das Schmerzempfinden senkt, aber halt die Anstrengung, es kommt einem weniger anstrengend vor und natürlich ist man danach wacher. Deswegen würde ich einfach sagen, A, trifft am allermeisten zu, dass es entwässert und das Körpergewicht senkt. Gut, also Koffein wirkt schon oft so, dass man dann zeitnah auf Toilette muss, was auch gar nicht so praktisch ist in Ultrarennen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das Ziel ist, deswegen würde ich mich für A entscheiden.
Okay, ich merke schon auch Umstimmen und ja, das wird nichts, deshalb wir loggen A ein. Und die Antwort kommt von unserem Nutrition-Experten Philipp Rauscher, wir hören mal rein.
Die richtige Antwort lautet A. Koffein blockiert Adenosinrezeptoren im Gehirn, was Müdigkeit verzögert und die kognitive Leistungsfähigkeit verbessert. Besonders bei langen Wettkämpfen mit Schlafentzug oder in der Nacht. Außerdem empfinden viele Sportlerinnen und Sportler die Anstrengung oft als geringer, was die mentale Ausdauer und Motivation steigert.
Boom! 6 Punkte!
Ja, boom. Ne? Also das läuft hier für dich. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Wie viel Koffein haust du dir rein bei so einem 100-Kilometer-Lauf?
Also das ist echt schwer, weil ich habe einen super, super anfälligen Magen. Es ist bei mir oft das Hauptproblem tatsächlich in den Rennen. Und vor allem die Nachtrennen, also die Ultradistanzen, die abends und nachts starten, sind für mich richtig herausfordernd. Ich habe so lange gebraucht, eine gute Ernährungsstrategie zu finden. Ich habe jahrelang einfach alles an Gels und Getränkepulvern ausprobiert, quer durch, weil ich einfach sehen wollte, gibt es irgendwas, was ich drin behalte. Ja, ja. Und ich bin echt froh, ich habe erst, seit ich die Blackline für mich entdeckt habe, so einen Weg gefunden. Und es ist natürlich immer noch nicht perfekt, weil einfach dafür ich sehr, sehr anfällig bin. Aber es wird Rennen für Rennen besser. Ich hatte jetzt gerade am Wochenende ein Rennen, das auch ein Nachtrennen war, wo ich eigentlich nur in der Nacht gelaufen bin.
Hast du auch
bin.
Gewonnen, ne?
Ja.
Naja, klar.
Aber wo ich 13 Gels nehmen konnte, und das ist für mich absoluter Rekord.
13 Gels, auf was für eine Strecke?
9 Stunden bin ich gelaufen, 9,5 Stunden. Es ist nicht viel, aber für mich ist es extrem viel. Ja. Und ich hatte überhaupt keine Probleme. Da habe ich ein Koffeingel genommen.
Okay.
In der Früh um 5. Ja, ich muss wirklich extrem aufpassen. Das ist total schwierig, weil viele haben einfach so einen Saumagen, dass sie alles vertragen und nehmen können. Und Ultrarunning steht immer für, die können essen, was sie wollen, die können trinken, was sie wollen. Ja. Und ich bin leider das komplette Gegenteil. Ich hatte schon 100 Kilometer Rennen, wo ich einfach nichts drin behalten habe, wo ich nur, Gott sei Dank, mein Kohlenhydratgetränk im Wasser hatte, also den Mix drin hatte und ohne das sonst einfach gar nicht durchs Rennen gekommen wäre. Deswegen, ich liebe sehr das Cola-Koffeingel, das Hydrogel und auch das Kirsch-Hydrogel. Ja. Das ist für mich immer sogar, wenn ich ein Tief habe, dann nehme ich das Kirsch-Hydrogel. Weil,
du dich da so drauf freust dann auch?
Ja, das habe ich so richtig mir erarbeitet, dass das bei mir so eine Strategie ist. Wenn ich merke, ich habe voll das Tief, dann brauche ich dieses Gel und danach habe ich das Gefühl, jetzt geht es mir besser.
Aber das fand ich super interessant, was du gerade gesagt hast, so dass man hat so das Gefühl, Ultraläufer, die haben so einen Saumagen, die essen da alles und so. Und das ist ja auch, wenn du dir mal so YouTube-Dokus und sowas anschaust, dann gibt es die Verpflegungsstation, da gibt es ja alles. Ja. Gefühlt, ne? Also, dass da nicht noch ein Schweinebraten irgendwie rumliegt.
Ja, es gibt die wildesten Sachen. Es gibt wirklich Rennen, wo es sowas wie Wurst und alles gibt. Aber ich muss sagen, da habe ich mich noch nie bedient. Also ich habe schon immer nur die meisten, also wenn die Aid Stations mit Assistenz erlaubt sind, dann ist meine Crew da. Ja. Und da habe ich vorher Päckchen vorbereitet, wo halt genau abgezählt meine Kohlenhydrate sind, die Gels, die ich mitnehmen muss von da an und die Getränke, die ausgetauscht werden müssen und ein bisschen was Zusätzliches. Manchmal auch sowas wie Chips, einfach halt, weil man dann kurz was Salziges braucht oder so. Ich nehme auch immer so Babyquetscher, so Fruchtquetscher, so Sachen, genau. Ja. Das steht dann schon noch da zum Bedienen, aber das ist so das Einzige, was bei mir aus der Reihe tanzt. Also ich habe mich noch nie an so einem großen Buffet bedient.
Also Ernährung ist ein Thema auf so einer ewig langen Strecke natürlich und ich finde auch Verletzungen, das ist natürlich ein Riesenthema. Also wie groß ist die Gefahr, wenn man so 10, 15 Stunden am Stück läuft, sich zu verletzen? Unfassbar hoch, oder?
Ja, aber auch da, Koffein ist gar nicht so unwichtig dafür, weil eben diese kognitiven Fähigkeiten, natürlich lassen die nach. Man wird müder und dann stolpert man mehr, man bleibt hängen an so Steinen oder man knickt um. Und ich habe da auch so ein bisschen, ich habe viel probiert. Wir haben auch kognitives Training probiert, weil ich eben in Innsbruck in so einem Trainingszentrum trainiere, wo auch viele Skifahrer trainieren. Und wenn ich merke, dass ich müde werde, dann mache ich mir auf einer Seite einen Kopfhörer rein, weil das so ein bisschen die eine Gehirnhälfte aktiviert.
Okay. Das darf man auch? Was man da, okay.
Also nicht bei allen Rennen, man muss sich vorher schon genau informieren, wo das erlaubt ist.
Aber bei Marathon, so darfst du es ja zum Beispiel nicht.
Genau,
ne?
Also bei den Trailrennen ist es schon meistens erlaubt. Ich würde sagen, so bei 90% der Rennen ist es erlaubt, was eine große Hilfe ist, wenn man sich da so eine Strategie erarbeitet.
Das ist gerade, dass ich da jetzt einhaken muss, das finde ich super interessant, das wusste ich nicht. Ja. Wie viele von der Weltspitze machen das?
Es laufen echt viele mit Kopfhörern. Es ist auch voll das Ding bei uns, eine Kopfhörer-Brand als Sponsor zu haben, weil sie halt wirklich bis zur Ziellinie sichtbar sind. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die alle auch Musik hören währenddessen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber das ist bei uns schon sehr, sehr verbreitet.
Okay, krass. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja, interessant.
Aber jetzt beim Nachtrennen zum Beispiel habe ich gar keine Musik gehört, weil ich mag das schon, alles wahrzunehmen. Die Natur um mich rum, in der Nacht vor allem, die Tiere um einen rum. Dann, man hört natürlich die Läuferinnen und Läufer auch besser von vor und hinter einem. Kann sich vielleicht kurz austauschen, das mag ich viel lieber. Deswegen, ich mache das schon nur, wenn ich merke, okay, heute habe ich Probleme mit der Konzentration oder ich bin jetzt schon 3-4 Mal gestolpert, jetzt ist es an der Zeit. Aber sonst ist es einfach viel Training, viele Stunden am Berg, dass man nicht so oft umknickt. Ich habe immer gesagt, durch mein ganzes Ballettgetanze bin ich sehr gesegnet mit so überbeweglichen Bändern. Gesegnet ist jetzt, es ist natürlich manchmal auch Fluch und Segen. Aber ich hatte dieses Jahr auch meinen ersten Außenbandriss. Ich habe mir halt beim ersten World Series Rennen dieses Jahr in Frankreich so auf der, noch vor der Hälfte der Strecke leider das Außenband gerissen. Bin damit dann noch halt 70 Kilometer gelaufen.
Klar, natürlich.
Ja, ich meine, ich wusste, ich führe und ich wollte halt unbedingt dieses Rennen gewinnen und unbedingt ein gutes Rennen machen. Aber das hat schon auch gedauert, bis das wieder so richtig hergestellt war. Aber jetzt bin ich froh, dass ich wirklich volles Vertrauen wieder habe in mein Fußgelenk.
Ja, also diese unvernünftigen Dinge, die du tust, darüber sprechen wir nachher auch noch mal so ein bisschen. Mich würde vorhin noch mal kurz interessieren, was gibt dir dieses stundenlange Laufen?
Ich weiß nicht, ich bin einfach unheimlich gerne in der Natur. Ich kann super gut dabei abschalten. Ich finde, wenn man auf einen Berg läuft, dann erscheinen ihm alle Probleme so klein. Wenn man dort oben ist und eine super schöne Aussicht hat oder auch einfach so den Gipfel erreicht, man hat dann das Gefühl, okay, jetzt sind all meine Probleme, die ich vorher dachte, die mich so beschäftigt haben, durch den Tag getrieben haben, wirklich unwichtig und klein. Und ich mag einfach dieses Gefühl, was man beim Trailrunning hat durch die Abwechslung, dass man den Appel hochläuft, man denkt, ich kann gar nicht mehr, mein Puls, ich bin so am Limit, ich bin völlig fertig. Und dann kommt so ein kleiner Downhill oder ein kleiner flowiger Trail, wo man es einfach laufen lassen kann und man hat völlig neue Energie.
Laufen kann.
Ja, es ist wirklich die Abwechslung und es ist schon auch das Schöne, dass man nicht wie auf der Bahn oder auf der Straße alles vergleichen kann. Ich sehe da nicht, wenn ich losgelaufen bin nach 1000 Meter auf meinem Split, okay, jetzt bin ich 5 Sekunden langsamer als geplant, das Training ist schon mal für die Katz, sondern man kann es einfach nicht genau vergleichen, weil auch wenn man Höhenmeter und Strecken vergleichen kann, sind die Trailbedingungen so anders. Wenn es ein technischer Trail ist oder ein Wurzeliger oder so ein ausgesetzter mit vielen, vielen Steinen, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und man kann nicht mal die Trails von Jahr auf Jahr vergleichen, weil wenn es viel geregnet hat, ist ein Trail anders, als wenn es nicht geregnet hat. Oder nach dem Winter, wenn die Muren runtergekommen sind, ist der Trail anders als im Jahr davor. Und das ist schon was Besonderes, weil man sich immer, man rennt irgendwie immer nur gegen den eigenen Körper und versucht das meiste rauszuholen, ohne dass man das dann schwarz auf weiß auf der Uhr sieht.
Ja. Die letzte Minute war Werbung für den Trailsport, ja, also
Ich dich auch noch dazu.
Mir macht das super viel Spaß. Ich kann es nur leider nicht in der Geschwindigkeit, in der du das machst. Also ich mache das super gerne. Es macht sehr viel Spaß.
Ja, die Geschwindigkeit ist an sich auch zweitrangig. Ich finde, je mehr Leute mal Trailruns ausprobiert haben und merken, was das für eine Faszination und für einen Spaß ist, das ist ja das Wichtige.
100%. Also da bin ich, da stimme ich vollkommen zu. Das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich weiß nur nicht, ob es 100 Kilometer sein müssen. Also das weiß ich nicht. Aber es ist auch noch, also es ist tatsächlich ein Traum von mir, das auch mal zu machen.
Ja.
Ich habe einen 100 Kilometer Marsch, habe ich zum Beispiel mal gemacht.
Ja.
Ja, 21,5 Stunden hat das gedauert.
Ja, das ist eh schnell.
Von München bis an die österreichische Grenze.
Ja. Ja.
Das war das Härteste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Es ist irre. Und wenn ich dann halt überlege, dass ihr das in einer Dreier-Pace dann irgendwie Lauf, dann ist es...
Ja gut, es ist schon langsamer durch die Höhenmeter, also die Dreier-Pace.
Nein, nein, aber auf einer geraden Strecke seid ihr dann halt wieder in einer Dreier-Pace irgendwann oder zumindest einer Vierer-Pace irgendwas.
Ja,
das
ja.
ist, also deshalb bin ich da. Es ist irre, was ihr tut.
Ja. Ja, ich glaube, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich das jetzt vergleichen müsste, ich würde lieber den Lauf wählen als den Marsch, weil für mich ist so das Gehen, das schnelle Gehen ist für mich super anstrengend. Ich bin halt jemand, der gerade berghoch, solange es geht, eigentlich versucht zu laufen, weil ich einfach im Vergleich viel Zeit verliere, wenn ich dann anfange, in diesen schnellen Hiking-Schritt zu gehen, als andere, die wirklich schnell gehen können. Deswegen, das ist alles auch ein Stück Taktik.
Ja, es war kein schnelles Gehen an der Stelle, möchte ich nochmal sagen.
Ja, ja.
Als wir auf der Zielgeraden waren, da ging es mir auch nicht gut, aber wir gehen jetzt da trotzdem hin.
Zielgerade.
Die Zielgerade ist eine Frage aus dem Bereich Sport-Trivia. Ist eine Multiple-Choice-Frage. 6 Punkte kriegst du, wenn du richtig liegst. 0, wenn du falsch liegst. Und denk dran, Telefonjoker, den gibt's noch.
Mhm.
Es geht um einen Lauf, den du vorhin schon angesprochen hast. So das Nonplusultra des Trailrunnings, UTMB, ja, Ultra Trail du Mont Blanc, höchster Berg der Alpen. Und ich möchte von dir wissen, wie viele von den etwa 722 StarterInnen erreichten beim ersten UTMB im Jahr 2003 das Ziel? Waren das 67, 300 oder 589?
Puh, die ist gut, die Frage.
Yes, endlich haben wir sie. Endlich weiß ich mal nicht sofort die Antwort.
Ja, ich habe mir neulich noch angeschaut, wie viele Frauen in dem Jahr teilgenommen haben. Aber nicht mal das wüsste ich jetzt noch genau.
Okay.
Ich würde sagen... Gut, mein Telefonjoker ist mehr für die ernährungs- und trainingsspezifischen Fragen gewesen, deswegen weiß ich nicht, ob mir das jetzt was helfen würde. Ich müsste schätzen.
Was hast du denn so für ein Gefühl? Was glaubst du denn so? Weißt du denn, also wie der sich entwickelt hat, zum Beispiel UTMB? Ne?
Mein Gefühl wäre wahrscheinlich nur die Hälfte etwa der Starter. Mhm. Weil es einfach eine unfassbar lange Zeit ist, weil es einfach immer so ist, dass bei den 100-Meilern meistens nur so um die Hälfte finishen kann. Auf der anderen Seite, dadurch, dass nur 722 Starter waren und nicht so wie heute, wo halt dieser Run auf dieses Event ist so riesig, da bewerben sich jedes Jahr 50.000 Menschen auf diesen Startplatz da, dass vielleicht diese 722 ausgewählten Starterinnen schon so gut... so erfahren waren, so gut vorbereitet waren, dass es vielleicht auch 589 sein könnten. Aber vielleicht liege ich auch ganz falsch. Das ist schwierig.
Das macht mir gerade Spaß.
Ja, es ist wirklich schwierig. Also was sich auf jeden Fall beim UTMB verändert hat, ist die Pflichtausrüstung. Also im Gegensatz zu damals muss man heute super viel genaue Pflichtausrüstung mitnehmen. Ich weiß auch, dass Kilian Jornet, einfach der beste Trailrunner der Welt, den wir jeweils hatten, da mal richtig kritisch beobachtet wurde, weil er angeblich ja viel zu schnell und viel zu wenig Ausrüstung und wie ist das möglich? Und deswegen die Faszination und die Entwicklung des UTMB, das ist schon spannend.
Ja.
Ich gehe jetzt einfach mal auf B300.
Gut. Logge ich ein. Und diese Antwort ist...
falsch. Oh nein.
Ja. Was glaubst du, was ist richtig? Dann mehr?
C.
Es sind tatsächlich nur 67.
Oh wow, okay.
Ja. Also,
unangenehm, dass ich das nicht wusste.
Ja,
ausgerechnet die UTMB-Frage.
Ja, ich weiß nicht, das muss man, glaube ich, nicht wissen. Also erster UTMB 2003, damals noch circa 155 Kilometer, 8000 Höhenmeter, heute sind es circa 170 Kilometer, ne? 9500 Höhenmeter.
Ja.
Genau, 9% tatsächlich sind das nur von den gestarteten 722 LäuferInnen. Aber warum war das so, habe ich hier auch stehen. Bedingungen waren super extrem. Also nächtlicher Regen, Kälte, fehlende Markierungen, kaum Stirnlampenqualität, kein GPS.
Ja, das mit den Stirnlampen und den Uhren kann ich mir so gut vorstellen, weil auch die Uhren, das ist heute was ganz anderes. Die können locker 24 Stunden schaffen. Ich habe die Offline-Map drauf, kann mich durch die ganze Nacht navigieren, selbst wenn mal eine Markierung fehlt.
Ja.
Aber das war ja da was ganz anderes.
Also gerade diese Nachtgeschichten, also du bist doch völlig orientiert. orientierungslos eigentlich, oder nicht? Also ohne Uhr gerade?
Ja, total. Also jetzt beim Rennen am Wochenende war es auch so, dass wir in der Nacht Schnee hatten und es war super widrig, weil es halt wie hier auch wahrscheinlich überall geregnet hat die ganze Zeit und so kalt war. Aber die Lampen sind jetzt natürlich ein ganz anderer Standard, wie lange die durchhalten. Dann hat man auch immer eine Wechsellampe und Wechselakkus dabei. Dann bei den Uhren sowieso, sie erinnert mich sofort, wenn ich off-track bin. Mhm. Die Strecken sind heute viel, viel besser markiert. Es sind Fähnchen und Markierungen auf den Steinen. Also das ist, glaube ich, gar kein Vergleich zu damals. Aber alles, auch die Schuhe, das Pflichtequipment, der Rucksack, es hat sich alles so verändert. Wenn ich heute sehe, auch in was für Schuhen ich meinen ersten Trailrun gemacht habe und mit einer Apple Watch, muss ich auch dazu sagen, mit einer ganz normalen. Auch,
ja, also meine ging bei so einem Halbmarathon einfach aus irgendwann dazwischen. So.
Ich ja, meine das hatte halt auch kein Höhenmesser. Also ich hatte keine Ahnung, was ich danach gemacht habe. Es ist schon ein Weltenunterschied.
Ja. UTMB und du, ihr habt so eine besondere Beziehung irgendwie. Kann man sagen, es ist dein Kryptonit?
Ja, eigentlich, ich habe mein erstes Mal in Chamonix waren damals der Mont Blanc Marathon von der Golden Trail World Series und damals konnte ich da die U23 gewinnen, sodass ich eine ganz schöne Erinnerung an Chamonix hatte und immer gesagt habe, boah, diesen UTMB will ich unbedingt mal laufen und dann war ich das erste Mal vor Ort, als ich gar nicht selbst mitgelaufen bin, sondern den Transalpine Run danach gelaufen bin und habe das so alles aufgesaugt und fand das so faszinierend. Und dann hat sich so dieser Traum UTMB verfestigt und ja, jetzt gerade die letzten zwei Jahre, wo ich beide Jahre an der gleichen Aidstation nicht weiterlaufen konnte, waren sehr, sehr schwierig. Also letztes Jahr bin ich aus Chamonix nach Hause gefahren und war wirklich sehr gebrochen. Ich habe danach ganz schön lange gebraucht, mental, um wieder auf der Höhe zu sein und auch eine Pause gebraucht, auch vom Laufsport eine Pause gebraucht und hatte dann auch eine Knie-OP. Also ich bin nicht so ausgestiegen, sondern ich hatte auch einfach Probleme. Aber ja, dieses Jahr am 25. August werde ich beim TDS, der technischsten Strecke in der UTMB-Woche, laufen. Die ist am Anfang der UTMB-Week, sodass ich durch bin, wenn dann der UTMB startet. Und ich hoffe, dass ich ein gutes Rennen habe und dann einfach den Rest der Woche genießen kann. Für mich so ein bisschen einen persönlichen Abschluss dieses Jahr mit Chamonix finden kann und dann vielleicht nächstes Jahr wieder beim UTMB am Start stehen kann.
Aber das ist schon der Traum, oder?
Ja.
Den auch, also nicht wahrscheinlich nicht nur zu finishen, sondern den tatsächlich vielleicht auch mal zu gewinnen?
Ja, zu gewinnen wäre natürlich, das ist bei uns das Erstrebenswerteste, dann hat man es geschafft. Dadurch, dass wir kein Olympia haben, ist das so ein bisschen wie unser Olympia. Aber so ein Podium beim UTMB, das wäre mein Lebensziel, ja.
Ja, ja. Was würdest du sagen, was ist das Besondere an diesem Lauf? Weil das ist ja wirklich so, dass alle sagen ja, okay, wenn man da mitmachen darf, ist schon geil. Und wenn man dann noch irgendwie ein bisschen vorne mitlaufen kann, das ist dann schon, also besser geht's nicht.
Ja, es ist echt das Ansehen. Also es ist so, es wird als das größte und kompetitivste Trailrennen angesehen, was wir haben.
Ist es auch das Schwierigste?
Gar nicht. Deswegen, okay. Auch jetzt, jetzt bin ich die TDS-Strecke abgelaufen Anfang Juli und die ist viel schöner und viel schwieriger als die UTMB-Strecke. Und das haben mir vorher schon immer alle gesagt, aber ich habe mal gedacht, ja, das sind immer die UTMB-Hater, die das sagen. Aber das stimmt. Der UTMB ist im Vergleich viel laufbarer, was ich schon mag, weil es kommt mir entgegen. Ich mag nach wie vor das flache Laufen oder auch nicht nur das flache Laufen, sondern das Laufbare. Viele Trailrunner mögen es auch einfach nur, wenn es super technisch ist. Mhm. Aber es ist einfach was Besonderes, weil das Rennen dadurch halt echt schnell ist. Die Männersiegerzeit unter 20 Stunden der Rekord, bei den Frauen um die 22 Stunden. Das ist halt für ein 100-Meilen-Rennen super schnell. Und in Amerika gibt es mit den Western States auch so schnelle Rennen, aber die haben halt deutlich weniger Höhenmeter. Das ist ein ganz gar nicht vergleichbares Terrain wie halt hier bei uns in den Alpen. Also Chamonix und UTMB, das hat schon ein besonderes Flair.
Wenn man jetzt ein UTMB gewinnt zum Beispiel, ne? Weil ich habe mich da auch mal gefragt, so, das ist ja, was ihr da macht, unfassbar zeitintensiv. Ne?
Ja.
Da fließt wahnsinnig viel Training rein, Zeit rein.
Ja.
Also verdient man damit wirklich Geld?
Ja.
Okay, also dann bist du, also wenn du ein UTMB gewinnst, dann ist gut sozusagen.
Man kann auch so wirklich mit diesem Sport super gut Geld verdienen.
Okay, also das heißt, du, weil du diesen Sport machst, ist gut. Also du kannst gut leben von diesem Sport sozusagen.
Ja, also ich hätte es selber nie gedacht und es war auch nie mein Ziel, Profi im Trailrunning zu werden. Das hat sich einfach so ergeben nach Corona, dass dann die ersten großen Verträge kamen und dann ich realisiert habe, okay, jetzt muss ich nebenbei nicht mehr arbeiten und sich das so gesteigert hat und heute lebe ich sehr gut von dem Sport. Wenn man ein UTMB gewinnt, ist es nochmal eine andere Nummer, glaube ich. Ich habe einige Partner, wo man von den Prämien wirklich sehr gut ausgesorgt hat. Es hat einfach eine große Bedeutung. Es hat für die Marken, und das ist auch so ein bisschen der Unterschied vom Trailrunning zur klassischen Leichtathletik oder zum Laufen, wir stehen am Start und laufen für die Brands. Und das hat halt marketingtechnisch einen ganz anderen Wert. Wenn ich dort gewinne, dann bin ich mit meinem Hauptsponsor Kopf bis Fuß ins Ziel gelaufen. Und das hat für die halt einen unheimlichen Wert.
Ja.
Das ist einfach nicht zu vergleichen zu einem Straßenmarathon, wo ich dann im Vereinstrikot laufen muss oder Wir haben auch eine WM. Ich glaube, wir beide haben sogar, wenn ich richtig informiert bin, machst du deine Langdistanz an dem Tag, wo ich meine Longtrail-WM habe.
Oh, ist das so?
Ja?
Okay. Bin ich gespannt, wann ich das mache, ja.
Ich dachte irgendwie am Ende September. 27.
Ja, ich hab mich auf eine dumme Idee da eingelassen, ja, eventuell, ja.
Da ist bei uns die WM und das ist was Besonderes, im Nationaltrikot starten zu dürfen, mit dem DLV da am Start zu sein. Und wir haben in Innsbruck eine Teammedaille gewonnen, deswegen wir haben da mit unserem Frauenteam auch eine Medaille zu verteidigen. Mhm. Und trotzdem hat es für die Sponsoren überhaupt keine Bedeutung. Also für mich, für meine Verträge, für mich als Profi hat diese Weltmeisterschaft keine Bedeutung. Und das ist schon krass eigentlich.
Ja, ja, definitiv. Also da geht es dann wirklich nur so ein bisschen um, ich habe den Adler sozusagen auf
der
Brust.
Genau, und das ist trotzdem ein Wahnsinns-Event. Es ist gut besetzt, es sind Medaillen. Da schlägt dann noch so ein bisschen das Leichtathletikherz in mir. Ich verstehe das nicht. Es ist eine Weltmeisterschaft. Da will man noch unbedingt für sein Land starten dürfen.
Schon, ja.
Aber es hat so gesehen für die Marken, für den Profisport, beim Trailrunning wirklich eigentlich keine Bedeutung. Mhm.
Jetzt haben wir über den UTMB gesprochen, ist das Nonplusultra, ne? Also geil, irgendwie größte Ding. Jetzt warst du bei so vielen Rennen schon am Start. Ist der UTMB dann auch das Highlight so bisher gewesen? Oder gab es ein Rennen, wo du sagst, so, das war von allem her das schönste Rennen, was ich je gemacht habe?
Ja, das ist für mich schon immer der Transalpine Run. Ich habe den dreimal hintereinander gemacht, dreimal hintereinander gewonnen. Und es ist einfach, du hast jeden Tag eine Etappe, du musst jeden Tag mental fit sein, dann die Etappe zu verteidigen. Also ich habe auch jedes Mal alle Etappen gewonnen und das war auch immer das Ziel. Es ist mental nochmal eine andere Herausforderung. Am Ende dieser Woche, also am achten Tag, man schläft eigentlich gar nicht mehr vor Aufregung. Dabei denkt jeder von außen, hey, wieso, ist doch eh ein sicheres Ding, du hast inzwischen eine Stunde Vorsprung. Aber beim Trailrunning kann immer so viel passieren. Ich knick um und es ist weg.
Ich beiß den Hund. Ja. Ne? Weil kann alles passieren.
Ja, eben. Ja, das mit dem Hund ist nun wirklich eine Ausnahme. Aber das ist schon ein besonderes Rennen und auch, dass man die Alpen quert, dann ist man in so einer Bubble, weil halt alle, auch die das gerade knapp unter der Cut-Off-Zeit schaffen, alle schaffen das Gleiche und das schafft so einen Zusammenhalt und man leidet zusammen, man hat zusammen diese Blasen und das Gefühl, ich kann nicht mehr und das ist schon ein ganz besonderes Gefühl. Also der Transalpine Run ist für mich immer so ein Herzensrennen und dann, ich lebe jetzt seit, das ist jetzt mein 6. Jahr in Innsbruck, der Innsbruck Alpine ist auch mein Lieblings-100er-Rennen, das habe ich da schon zweimal gewinnen können und da war eben auch die WM vor 2 Jahren, das ist schon auch, es ist natürlich immer was Besonderes, wenn man in seiner Wahlheimat ein großes Event hat, ein großes Rennen hat, da dann gut abschneidet, das sind schon so meine beiden Liebsten, aber ich hoffe, dass ich dieses Jahr vielleicht beim TDS eine gute Erfahrung mache und dann auch sagen kann, ja, der UTMB, ich verstehe das jetzt.
Ich kriege das jetzt irgendwie hin, ja, wir würden es dir auf jeden Fall wünschen und ich glaube auch die ganze Community würde es dir wünschen. Ja, jetzt musst du erstmal eine Frage aus der Community beantworten.
Die Community-Frage.
So, ist aber diesmal auch wieder eine Multiple-Choice. Ja, also du musst dir gar nicht selber überlegen, sondern du kriegst Antworten von mir. 4 Antwortmöglichkeiten kriegst du wieder, liegst du richtig. 6 Punkte liegst du falsch, keinen Punkt. Und Telefonjoker wolltest du nicht, ja, hat nicht gepasst. Deshalb, jetzt ist es zu spät. Jetzt können wir ihn leider nicht mehr verwenden. Die Frage kommt von Nils aus Bremerhaven und es geht um gastrointestinale Beschwerden.
Oh je.
Okay,
oh je.
Aber ist ja dein Thema, ne? Hast du ja gesagt. So, warum treten Magen-Darm-Beschwerden häufig gerade im Wettkampf auf? A, weil der Körper während des Wettkampfs gezielt Verdauung fördert, um die Energieaufnahme zu beschleunigen. B, weil der Verdauungstrakt bei Belastung weniger durchblutet wird und zusätzlich Faktoren wie Stress und hohe Kohlenhydratzufuhr eine Rolle spielen. C, weil die Muskeln Enzyme ausschütten, die den Darm aktiv reizen. Oder D, weil die Lunge während der Belastung mehr Druck auf den Magen ausübt und so Übelkeit auslöst.
Es ist leider B. Und ich bin leider Expertin.
Es ist leider B.
Ja, es ist... Ah, das ist wirklich mein größtes Leid. Wenn ich so einen Saumagen entwickeln würde, das wäre für mich so gut. Also es ist wirklich, manchmal denke ich, was wäre wohl möglich, wenn mein Magen richtig gut mitmachen würde. Und ich hatte jetzt dieses Jahr Gott sei Dank 2 Rennen, wo es das erste Mal geklappt hat. Es ist trotzdem noch kein Vergleich zu Leuten, die einfach alles essen und trinken können. Ich bin wirklich auf einem Minimum unterwegs im Vergleich. Aber es ist ja ein Prozess und wer weiß, was in den kommenden Jahren da noch passiert.
Okay, also es ist leider B, hast du schon gesagt. Wir überprüfen es trotzdem nochmal kurz, ob das stimmt oder nicht.
Boom! 6 Punkte.
Ja, Also ist tatsächlich so, also es liegt daran, weil der Verdauungstrakt bei Belastung weniger durchblutet wird und zusätzlich Faktoren wie Stress und hohe Kohlenhydratzufuhr eine Rolle spielen. Ja, da kannst du ein Lied davon singen.
Ich habe sogar mal in so einer Studie teilgenommen. Es ist schon ganz lange her, da habe ich sogar noch in Hannover gewohnt. Ja. Da war das eben schon eins meiner Probleme. Je länger die Läufe waren, desto eher habe ich Probleme bekommen. Und da hat ein Arzt gesagt, er würde gerne mal testen, wie mein Magen-Darm-Trakt, wie das durchblutet ist, mein Verdauungstrakt. Und da war ich auch schockiert. Und dann hat er zu mir gesagt, du, es würde helfen, wenn du einfach mal nicht mehr läufst. Das war ein guter Tipp.
Keine Option, nein.
Nee.
Ja, ich habe gesehen, beim Zugspitz Ultra Trail hattest du auch Probleme.
Ja.
Aber gar nicht, das war nicht wirklich der Magen, es war eine Blasenentzündung, ne?
Ja, ich habe im Rennen eine Blasenentzündung bekommen.
Das ist auch eigentlich irre.
Ja, und das war auch ein bisschen das Problem. Ich hatte das zuletzt halt mit so 16, 17 Jahren. Deswegen habe ich das so unterschätzt. Ich habe gedacht, ja, ich kann schon gegen dieses Gefühl anlaufen, gegen dieses Brennen und das Gefühl, auf Toilette zu müssen, das ist kein Problem. Da hatte ich schon Schlimmeres. Und bin halt weitergelaufen. Und dann hat mein Körper so richtig diese Entzündungsreaktion bekommen. Ich habe mich am Laufenden übergeben. Und das war echt ein anderes Übergeben oder eine andere Beschwerde als sonst. Das ging gar nicht vom Magen aus, sondern es war einfach echt eine Entzündungsreaktion. Aber es hat mich echt... Ja, das war schrecklich.
Also wer sich das mal anschauen möchte, es gibt eine Doku auf YouTube, auf deinem YouTube-Channel dazu. Und ich muss ehrlich sagen,
es gibt auch nettere Bilder.
Ich habe mich beim Anschauen wirklich gefragt, wie gesund ist das alles wirklich?
Ja. Nein, das war absolut nicht gesund und auch absolut nicht richtig, da weiterzulaufen. So 80 Kilometer zu rennen, durch die ganze Nacht zu laufen, war nicht richtig. Aber ich bin halt Leistungssportlerin, ich bin Profisportlerin und ich werde immer alles geben, was ich habe. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob das richtig ist oder vorbildlich ist oder gesund ist, sondern das ist einfach in dem Moment mein Wesen. Und es war jetzt dabei nicht gesund, aber ich, auf der anderen Seite ist es schon oft das gewesen, was mich nach vorn gebracht hat, dass ich diesen Willen im richtigen Moment habe.
Das Durchbeißen quasi. Jetzt, also ich meine, ne, ich habe mich jetzt als Laie so gefragt, oh Gott, das kann nicht gesund sein. Ne? Sagst du auch gerade selber, jetzt erreichst du natürlich wahnsinnig viele Menschen über Insta, hast sehr viele Follower, YouTube, hast eigenen Podcast etc. Spürst du sowas wie eine Verantwortung für Menschen, die dir folgen, wenn du sowas machst quasi? Oder ist das in dem Moment dann, da schaltest du Vorbild aus?
Ich versuche es immer differenziert zu sehen. In dem Moment, natürlich will ich erstmal, in erster Linie bin ich Athletin und möchte für mich alles geben, was in mir steckt. In zweiter Linie, und deswegen war es mir auch wichtig, darüber eine Episode zu machen. Es waren alle Partner und alle, die damit involviert waren, haben gesagt, du musst darüber keine Folge machen. Das war ein Rückschlag, erhol dich erstmal. Da ging es mir schon darum, so nah wie möglich zu zeigen, wie es wirklich war und auch zu sagen, dass es nicht vorbildlich ist, dass es nicht richtig war und weil es einfach schon eine Vorbildrolle ist. Ich erlebe das schon bei all den Rennen oder auch Community Runs. Es sind viele Mädels, die völlig begeistert mit dem Laufen beginnen und ich möchte da natürlich in der Form dann kein Vorbild für sein. Nichtsdestotrotz bin ich in erster Linie halt Athletin und das möchte ich auch bleiben. Ich bin nicht Influencerin oder möchte einfach nur für den Sport werben, sondern es ist einfach der Wettkampfcharakter und so ein Stück werde ich das aus meinem Wesen auch nicht rauskriegen. Ich werde immer, wenn es ein Hundebiss ist, ein Bruch, das ist alles nicht vorbildlich, damit weiterzulaufen. Aber es ist dann doch Leistungssport.
Also es ist tatsächlich, dann geht es dir, du sagst, du bist nicht Influencerin etc. Ich meine, trotzdem macht ihr den Podcast und ich meine, ihr sprecht ja dann auch wirklich sehr offen über Themen wie Druck, über Körperwahrnehmung, Struggles etc.
Ja, ja.
Was hat euch quasi, also Kimi und dich, was hat euch dazu bewegt, das so offen zu teilen, dass ihr quasi auch wirklich so... Hey, Trailrunning, das ist alles cool, das ist super, macht super viel Spaß etc., aber es gibt eben auch die andere Seite.
Ja, ehrlicherweise kam das daher, dass ich habe immer schon gern Podcasts gehört, ich habe viele Laufpodcasts gehört, Trailrunning-Podcasts und habe mich immer so ein bisschen geärgert, dass es, das klingt jetzt erstmal fies, aber es machen nur Männer und es haben in dem Zeitpunkt auch nur Männer aus dem Amateursport gemacht. Das heißt, diese Sichtweise auf den Profisport und auch die Sichtweise auf den Frauensport und da ist ja die Frauenkonkurrenz weniger und da, ja, das ist halt leichter für eine Frau, da mal aufs Podium zu laufen. Und es waren viele Sachen, wo ich mich dann immer wieder geärgert habe und gedacht habe, ja, so ein Sprachrohr, da jetzt mal drauf zu antworten, das würde mich schon reizen. Und dann habe ich Kimi eigentlich ganz spontan an der Tankstelle eine Sprachnachricht geschickt. Und wir kannten uns da schon gut, aber wir waren noch nicht so enge Freundinnen. Aber ich wusste, sie hat halt einfach oft eine andere Meinung als ich. Und ich fand, das hat sich perfekt ergänzt.
Ja.
Genau. Wir haben oft beide über kontroverse Themen uns einfach ausgetauscht und dann so ein bisschen jeder von der anderen was übernommen. Also es war da ein gutes Zusammenspiel. Und dann habe ich gedacht, das wäre perfekt. Und sie war sofort dabei und so hat sich das ergeben. Und auf der anderen Seite seit ich in den Trailrunning-Sport gekommen bin, gerade am Anfang, ich hätte mir sowas gewünscht, so ein bisschen, ja, eine Nahbarkeit, um mitzukriegen, wie machen das andere. Und der Sport ist super jung, er ist super nischig und ich glaube, es ist nur eine Bereicherung, wenn man da möglichst authentisch, möglichst ehrlich Einblicke gibt.
Wie sehr oder wie intensiv tauschst du dich dann auch mit deiner Community aus? Also kommen da zum Beispiel über Insta, was weiß ich, DMs, kommen da sehr viele Fragen auch von jungen Läuferinnen?
Ja. Nicht nur von jungen Läuferinnen, eigentlich breit, würde ich sagen. Mhm. Völlig unterschiedliches Alter, unterschiedliches Geschlecht, aber das ist auch so der Sinn. Und natürlich ist auch nicht immer alles nur Zuspruch, sondern auch viel Kritik oder was auch oft ist, ist, dass sich Menschen melden, die sagen, ja, ich mache Trailrunning noch so, wie es ursprünglich war, vor den ganzen Events, vor den Profis. Mhm. Das ist auch immer so, wenn sich was entwickelt, wenn eine Branche größer wird, da gibt es immer die negativen Stimmen oder die nicht so zufrieden damit sind, aber am Ende geht es darum, dass man den Sport größer macht, dass es trotzdem, es ist ja trotzdem schon noch der ursprüngliche Sport.
Ja, würde ich auch sagen. Glaube ich auch. Also gerade so, wenn man so ein bisschen die Trail-Community kennt und so, dann ist das schon noch eine andere Community als in anderen Profisports. Ja. Boah, wir schnaufen durch. Wir gehen ins Cooldown, würde ich sagen.
Cooldown.
Ja, weil du hast es schon geschafft.
Ich bin froh.
War jetzt nicht so schlimm, oder?
Naja, die UTMB-Frage, das wurmt mich schon noch ein bisschen.
Das war mir klar.
Wieder UTMB-Mensch.
Ja, es ist dein Kryptonit. Aber ich glaube, das wirst du noch besiegen. Da bin ich mir fast sicher. Also jetzt rechnen wir mal zusammen. So 6 plus 7, ja. 19 Punkte, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, oder?
Mhm.
Ja. Und? Ist zufrieden?
Ich hätte schon gern die volle Punktzahl geschafft.
Hätte schon 25 gerne gehabt, ne?
Eigentlich schon, ja, muss ich sagen.
Aber ich glaube trotzdem, dass unsere Hörer und Hörerinnen sich freuen, weil die kriegen jetzt einen 90% Gutschein, einen Powerbar. Den gibt es in den Shownotes, gibt es den Code und natürlich geht das auch in unseren Powerbar Spendentopf. Wärst du jetzt lieber einen 100-Kilometer-Lauf gelaufen oder wärst du hier im Podcast gewesen?
Also hier bei euch finde ich es schon sehr einladend, hier kann man sich gut wohlfühlen.
Ja.
Aber 100 Kilometer sind schon was besonders Cooles, also ist schwierig, das jetzt so aus dem Stegreif zu entscheiden.
Ja, also diese Faszination, ich kann sie ja auch so ein bisschen nachvollziehen und ich muss ehrlich sein, dass, so wie du jetzt auch Werbung für diesen Sport gemacht hast, ich glaube, du hast ein paar Leute animiert dazu, einfach mal sich die Schuhe anzuziehen und mal so einen Berg hochzulaufen, könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, es müssen, wie gesagt, nicht 100 Kilometer sein, also Trailrunning ist wirklich, das fängt bei 5 Kilometern an und das ist auch wahrscheinlich nochmal wichtig dazu zu sagen, weil oft wird nur dieses Ultrarunning, wie jetzt beim UTMB, die 170 Kilometer, nur das so nach außen getragen, dass das Trailrunning und Ultrarunning ist. Aber wenn man ehrlich ist, Trailrunning fängt bei dem ersten Kilometer draußen im Wald an und das ist Open End, ja.
Und das macht tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Probiert das bitte aus. So, das
ja, unbedingt.
für den Rest des Jahres ist jetzt noch, hast du gesagt, nochmal quasi
TDS
und WM geplant.
Ja.
Gibt es noch jetzt unabhängig vom UTMB, das ist noch so ein Lebensziel, aber gibt es noch das große Lebensziel in deinem Ultraläuferinnenleben?
Nee, es ist wirklich der UTMB.
Wir kommen nicht um dieses Thema rum. Ne?
Genau. Und ja, so eine WM-Einzelmedaille wäre für mich schon auch ein Traum. Da bin ich dann doch sehr Leichtathletikläuferin im Herzen, dass mir das einfach eine große Bedeutung ist und wäre. Und natürlich ist so eine Teammedaille, wie wir es in Innsbruck hatten, auch was total Tolles. Aber ich glaube, dieses Jahr ist die Strecke für mich auch wieder viel zu technisch. Ich brauche da schon ein bisschen was mehr Laufbares, um richtig gut zu sein. Aber das ist ein anderes Ziel, dem ich auch noch weiter hinterherlaufen werde. Und sonst, ich glaube, wenn ich einen guten UTMB hatte, dann möchte ich mich auch so an die amerikanischen Rennen rantrauen, Western States, weil das einfach nochmal eine andere Art zu laufen ist. Aber eigentlich ist mein Wunsch einfach nur, so lange wie möglich meinen Spaß und meine Leidenschaft so fürs Laufen zu behalten, wie ich sie jetzt habe. Wie ich sie zeitweise durch das Internat leider verloren hatte, aber so durchs Trailrunning wieder völlig neu entdeckt habe. Und das möchte ich beibehalten. Und manchmal braucht es dafür auch gar nicht unbedingt Rennen. Also ich bin jemand, wenn es keine Rennen gäbe, würde ich das Trailrunning genauso lieben. Dann wäre es sicher nicht mein Profisport, das wäre dann nicht mein Beruf, aber es wäre trotzdem meine Leidenschaft.
Leidenschaft, du wirst immer Trailrunning machen, habe ich verstanden. Wie lange kann man das auf dem Niveau machen, auf dem du das machst?
Ja, bei uns die besten Ultrarunner, also die besten Läuferinnen vor allem, die sind halt um die 40. Das ist so verrückt, weil das ist für mich noch so weit weg und ich weiß nicht.
Geht schneller als man denkt, kann ich dir nur sagen.
Nein, aber es ist für mich so ein Stück unvorstellbar, noch so viele Jahre das auf dem Niveau zu machen. Ich wünsche mir natürlich, so lange wie möglich gesund und verletzungsfrei zu bleiben. Und es ist auch ein tolles Zeichen, finde ich, dass die meisten sogar Familie haben, Kinder haben und dann noch stärker zurückkommen. Also das inspiriert mich auch unheimlich, wenn ich das mitbekomme bei Läuferinnen, zu denen ich aufschaue, dass sie halt aus der Schwangerschaft noch stärker zurückkommen und danach einfach noch krasser sind als vorher schon. Also man kann das schon unheimlich lang machen. So ein Stück macht es mir aber manchmal auch Angst, weil ich denke, ja, also ich weiß nicht, gerade Rennen laufen, wie lange will ich das machen? Das geht mir halt vor allem immer so, wenn ich mal wieder so eine Nacht voller Magenprobleme beim Rennen hatte.
Ja, ja, das ist sehr, sehr gut nachvollziehbar. Hast du dir für so die Zeit danach so ein bisschen schon Gedanken gemacht? Also klar, Architektur studierst du.
Ja, ich wollte immer unbedingt Architektin werden. Ja. In den letzten Jahren haben sich viele Türen geöffnet, was ich mir auch gut vorstellen könnte. Ich mache unheimlich gerne das Kommentieren. Mhm. Sowas macht mir viel Spaß. Ich erlebe immer wieder neue Nischen. Mir macht auch Marketing Spaß. Mal schauen. Ich glaube, was sich danach entwickelt oder welche Tür sich da öffnet, mich interessiert auch nach wie vor Sportdesign. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Auch dafür ist so ein Architekturstudium nicht verkehrt. Ich will mich da noch gar nicht festlegen und erstmal dauert es, glaube ich, eh noch ein Weilchen, bis ich aufhöre mit dem Trailrunning.
Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Also wir wollen dir sehr, sehr gerne noch länger zuschauen. Wünschen dir natürlich, dass das mit dem UTMB auch mal irgendwann klappt. Ja. Und wenn du den gewonnen hast, musst du versprechen, dann kommst du nochmal zu uns.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, sehr gut.
Das kann ich versprechen.
So, und mit diesem Versprechen, ich will gar nicht mehr versprochen haben, mit diesem Versprechen beenden wir das. Vielen Dank, Ida. War sehr, sehr schön, dass du hier warst. Vielen, vielen, vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken.
Hoffe, auch euch hat es gefallen, diese Folge von Powerbrains. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr habt ein paar Punkte gesammelt und seid auch in der nächsten Folge wieder am Start. Und wenn ihr auch mal Ideen habt für Quizfragen oder uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram, kommentiert einfach, den Link gibt es in den Shownotes. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns und bewertet uns. Am besten natürlich mit 5 Sternen, das wäre sehr, sehr schön. Und auch Höhenmeter pro Kilometer, auch bewerten, auch ein guter Podcast.
Schleichwerbung.
Ja? So, kleine Schleichwerbung noch eingebaut. So, das war's mit Powerbrains. Danke dir, Ida, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dankeschön, tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.